Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Hi Andreas.
Hey, schönen guten Abend, Kevin Garnett. Ja.
Irgendwie hat sich bei mir aus dem Browser diese Cookie-Dateien oder so haben sich gelöscht. Das heißt, wo normalerweise dann irgendwas voreingefüllt ist, ist heute blank gewesen. Da dachte ich mir, ich bin heute mal Kevin Garnett.
Das bist du ja eigentlich immer.
Ja, also von meiner Spielweise her ist das immer mein Vorbild gewesen mit seinen Fadeaways.
Kennst du die Geschichte, in der Kevin Garnett gegen Michael Jordan gespielt hat, als Kevin Garnett 16 war in einem Gym in Chicago? Kennst du die Geschichte?
Nein. Also was kommt da jetzt?
Also vielleicht ganz kurz für die Basketballfans unter uns. Es gibt eine Geschichte, Kevin Garnett noch in der Highschool. Man muss wissen, Kevin Garnett war ja einer der Spieler, der direkt auch von der Highschool in die NBA kam. Und er war 16 und ein langer Lulatsch, ziemlich dürr, aber talentiert, in der Nähe von Chicago lebend. Und ist dann in den Summer Break in so ein Gym gegangen, wo man weiß und wusste, hey, da spielen auch NBA-Spieler ab und zu. Und wer war da an dem Tag, als er da war? Michael Jordan und Scottie Pippen und noch so ein paar andere haben da gespielt. Einfach Scrimmage, einfach so ein bisschen Pickup und wirklich gutes Spiel gemacht. Und dann war Kevin Garnett auch dabei und hat irgendwelche blöden Sprüche losgelassen. Und dann hat nachher Michael Jordan den so, hey, du, komm mal her, spiel mal mit, ja. Da hat ihn mit auf das Spielfeld gebeten und er durfte da mitspielen und er musste Scottie Pippen decken. Ja, und dann hat er versucht natürlich da alles rauszugeben und rauszuhauen und hat dann Scottie Pippen auf die Palme gebracht, sodass es da fast eine Schlägerei anscheinend gab, der junge Kevin Garnett. Und da ging aber dann alles gut und da hat ihn dann auch jemand entdeckt, der dann gesagt hat, hey du könntest in 2 Jahren NBA spielen. Und dann gesagt, ja Quatsch, ich bin doch noch in der Highschool. Und er sagt, ja, man muss nicht ins College gehen. Ja, und dann war das der Weg vorgezeichnet für Kevin Garnett.
Wahnsinn, ey. Das zeigt doch wieder mal, etwas zu können, ist nur die halbe Miete. Du musst einfach zum richtigen Zeitpunkt deinen Mund aufmachen vielleicht, ja, oder am richtigen Ort einfach sein. Dann kriegst du deine Chance.
Allerdings Mund aufmachen, aber Kevin Garnett ist ein bisschen großmäulig gewesen, aber das macht er jetzt ja auch, nimmt er auf die Schippe, aber manchmal hilft es natürlich auch mal, den Mund aufzumachen. Das hast du vollkommen recht. Aber das nur eine kleine Anekdote der Basketball-Legenden, die es dann so gibt.
Witzig, die Anekdote kannte ich nicht, aber umso schöner. Und ich habe immer von meinen Basketball-Mitspielern gesagt bekommen, von dem hast du dir besonders viel abgeschaut, weil ich mache ja immer diesen Fadeaway-Jumpshot und versuche immer meine Größe auszuspielen und offenbar habe ich da viel von ihm abgeschaut. By the way, apropos Basketball, ich habe dieses Wochenende auch ein bewegtes Basketballwochenende gehabt, weil meine Schwester hatte gestern eingeladen zu sich nach Hause. Sie wohnt ja in Frankfurt und sie wohnt direkt am EZB-Tower. Das heißt, es ist in der Nähe von der Hanau-Landstraße, für die, die sich auskennen da in Frankfurt. Da gibt es einen berühmten Hafenpark. Das ist direkt am Main, so ein Park, wo dann auch so Freeletics-Athleten sind und wo auch einfach da tobt der Bär. Also das ist richtig cool. Wenn da gutes Wetter ist, ist der Laden voll. Und da gibt es halt so verschiedene Stationen, also mit Spielplätzen und mit diesen Workout-Stationen. Und da gibt es dann auch 2 große Fußballplätze und 2 große Basketballplätze. Und das ist das einzige und erste Mal, dass ich dieses, kennst du das manchmal aus Hollywood-Filmen, dieses US-Basketball, so in der Innenstadt, diese Käfige?
Ja, ja, ja.
Genau dieses Flair gibt's da. Da kommen dann so ausgebuffte Typen halt her, ne? Und da habe ich dann, weil ich wusste, wir sind dann dort zum Picknicken, habe ich meine Basketballsachen mitgenommen und ich habe dann original zum Leid meiner Familie von den 3,5 Stunden, die wir da waren, war ich 3 Stunden auf dem Platz. Ja.
Ist ja klar.
Am Ende total verschwitzt. Aber ich muss sagen, mit 45, ich konnte da noch mithalten und ich habe da tatsächlich auch einige Abreibungen bekommen, in Spielen gegen Pro-A-Spieler. Also nicht mehr aktiv, aber also Profi-Basketballer. Und falls er uns jetzt gerade zuhört, Max, den habe ich da kennengelernt, richtig guter Mann. Warte mal, ich muss mal kurz seinen Nachnamen nochmal nachchecken, weil wir haben dann uns nochmal geschrieben. Richtig guter Typ. Der heißt Maximilian Kuhle. Der hat Pro-A und Pro-B gespielt und war offenbar ziemlich lange aktiver Profispieler. Und ich habe einfach beiläufig dann, als wir dann die Abreibung bekommen haben und ich dann da saß, haben wir uns ein bisschen unterhalten, hat er erzählt, ich war Profi-Basketball und dachte ich mir, okay, gut, da geht's mir wieder gut. Ja. Ich weiß, wenigstens gegen einen sehr guten Spieler der Abreibung bekommen.
Sehr schön, schönes Wochenende, hört sich gut an. Ja, wobei, ja. Ich kann mir vorstellen, 3 Stunden da gespielt, da warst du auch fertig danach wahrscheinlich.
Ey, ich war total fertig. Weißt du, das ist der Unterschied zwischen denen und mir. Die können am nächsten Tag wieder spielen und ich bin die nächsten 2 Wochen am Humpeln.
Ja, und du hältst dich die 3 Stunden mit purer Willenskraft zusammen, dass der Körper nicht zusammenbricht.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe. Ich bin ja mittlerweile mittwochs immer in dieser kompetitiven Herrengruppe hier in Heidelberg bei der US-Kaserne und hat mir der eine Kollege ja den guten Tipp gegeben, du musst mittwochs nach dem Spielen nach Hause gehen und da muss schon ein Glas Wasser, eine Magnesiumtablette und eine Ibu bereitlegen. Muss einfach einwerfen. Mittwochabend.
Einfach Medikamente einwerfen. Und am besten, da machst du deine Badewanne schon mal mit Eis voll, ne? So dass Knie und alle Körperteile abstumpfen lässt irgendwie, ne? Aber.
Anyway, hey, ich habe mich total gefreut auf diese Episode, weil erstens, keine Ahnung, woher das kommt, aber es ist wohl doch mehr Traktion bei unseren Zuhörern als sonst, weil mich sprechen voll viele Leute an dieser Tage und das habe ich dir gar nicht erzählt, das eine. Der eine ehemalige Kindheitsfreund von mir, der auch übrigens Basketball spielt, der hat sich extrem gefreut über eine unserer Folgen, wo wir über Phil Jackson gesprochen haben. Und der hat mich jetzt tatsächlich eingeladen auch zu sich in die Firma. Und da werde ich, glaube ich, im Oktober irgendwann oder November über das Thema Leadership ein bisschen erzählen.
Ja, bei einer Bank hast du mir, ich glaube, das hast du mir
ja
geschickt.
Genau.
Ne?
Genau. Das ist Commerzbank, der leitet da ein globales Team und hat da vor, einen Workshop zu machen und da freue ich mich total drauf. Also ich meine, das ist ja letzten Endes unser Wunsch, ja, dass wir das, was wir selber gelernt haben, dann nutzen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und damit siehst du, multipliziert sich das ein oder andere auch manchmal.
Ja, auf die Folge haben mich auch mittlerweile einige angesprochen, spannenderweise, die das ganz cool fanden oder die sagen, hey, ich habe mal deinen Podcast gehört und so, ja, welche Folge denn? Ja, die Phil Jackson-Geschichte. Ja. Also irgendwie, das scheint einen Nerv getroffen zu haben und war ja auch eine coole Folge. Ne? Das war ja hier die vor Ort und das hat ja richtig Spaß gemacht, aber schön, ja.
Apropos vor Ort, nächstes Wochenende seid ihr ja da. Bei uns. Und falls sich da die Zeit findet, können wir da vielleicht auch nochmal gucken. Aber apropos Nerv getroffen, ich habe dir ja erzählt von einem LinkedIn-Post, den ich gemacht habe. Du weißt ja, ich bin ja hier und da mal aktiv, eigentlich nur auf LinkedIn, sonst kein Social Media, aber LinkedIn mache ich dann schon richtig. Da gibt es dann so 1 bis maximal 2 Gedankenideen pro Woche, die ich dann teile. Und manchmal mache ich auch tagelang nichts, aber immer wieder, wenn mir was einfällt, wo ich mir denke, das ist eigentlich nicht so intuitiv oder das hat mir geholfen in der Frage, wie ich die Welt sehe, dann mache ich mal einen Post. Und ich habe jetzt vor einer Woche genau einen Post gemacht und dieser Post ist tatsächlich explodiert. Also vielleicht nicht für die Power-User, aber für so einen normalen Hinz Kunst wie ich ist das schon eine ziemliche Explosion gewesen.
Naja, Hinz und Kunst bist du ja auch nicht, aber ich glaube, die Dimension, als du mir das geschickt hast, dachte ich mir, also du hast ja schon mal so ein paar, mehrere 10.000, 20.000, 50.000 hat es ja schon mal, wo andere Leute auch schon denken, ja, was ist denn da los? Aber jetzt hast du mir deine Zahl geschickt. Jetzt mal, gehen wir noch nicht auf den Post ein, ja? Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, über den Inhalt. Aber da stand da 300.000 oder sowas, Leute, die da drauf geklickt haben und mit entsprechenden Kommentaren und Reposts und Likes und wie auch immer. Und jetzt sind wir ja nicht die, ich weiß, du bist ja nicht der Jäger nach Likes oder sowas, ne? Deswegen machst du es ja nicht. In dem Moment dachte ich, Moment mal, also entweder schickt er mir jetzt hier einen Witz-Post oder irgendwer hat das weitergeleitet, warum das auf einmal so eine Reichweite erzielt, ja? Und faszinierend, ja? Und ich habe ja auch ein paar der Kommentare gelesen. Für mich schon mal spannend zu sehen, und das können wir darüber diskutieren, warum ist der Post in der Form jetzt so anders oder was ist auch inhaltlich vielleicht da anders, dass das so eine Welle auslöst? Weil ich glaube, das hat ja, wie du sagst, hat irgendwas getroffen und da ist man dahingestellt, wie der Algorithmus von LinkedIn funktioniert. Aber ich fand das sehr, sehr spannend alleine. Und das hat mich auch nochmal dazu bewegt. Ich habe den dann dort 3-mal gelesen und ich muss sagen, ja, das ist ein guter Post. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber du hattest auch schon welche, wo ich dachte, inhaltlich, die mindestens gleich waren. Ne? Also wie war dein Eindruck, als du das gesehen hast?
Ja, ich finde deine Reflexion sehr, sehr spannend. Du hast vollkommen recht. Also ich wünsche mir dann schon, dass die Posts dann auch gelesen werden. Aber ich bin jetzt nicht auf der Suche nach dem explodierenden Post, sondern für mich hat das ehrlich gesagt auch so einen therapeutischen oder so einen verarbeitenden Faktor. Weil manchmal denke ich mir, warum machen wir das eigentlich so? Und dann mache ich einen Post und je nachdem, ob das andere so sehen oder nicht, wird er dann halt häufiger gelesen oder nicht häufiger. Und bei diesem Post kann ich es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es gab noch einen anderen, der auch dann sechsstellig war am Ende, also 120.000 hatte der, glaube ich. Und da ging es dann um dieses Thema Spaltmaße. Weißt du noch? Da gab es dieses eine Comic. Dann gab es nochmal einen, da ging es um das Thema Homeoffice oder Back to Office.
Ja, ja.
Der war sehr kritisch. Da haben sich Leute aufgeregt. Und bei dem war das jetzt so, also völlig unerwartet. Es kann auch sein, dass es ein bestimmter Zeitpunkt war einfach. Oder einfach, dass momentan etwas passiert in Deutschland, was vielen auffällt, aber was nicht so richtig diskutiert wird. Und vielleicht hat dann dieser Post bei den Leuten so eine Möglichkeit ausgelöst, dass sie mal wenden können. Also einfach mal ihren Dampf ablassen können oder das supporten können.
Ich meine, vielleicht sollen wir mal drüber teilen, worüber der Post geht einfach, ne? Dass wir da mal Licht ins Dunkle bringen. Und wenn ich es mal in meinen Worten zusammenfasse, geht es ja darum, was machen Unternehmen in Krisenzeiten und letztendlich diese fatale Ausrichtung, die rein ins Kostensparen geht, was natürlich wichtig ist, dass du Kosten unter Kontrolle hast. Denn der Kernsatz ist ja, you can't cut your way into growth. Also du kannst ja dein Wachstum nicht durch Kostensparen alleine vorantreiben, sondern du musst strategischer sinnvoll investieren oder dein Businessmodell umstellen oder etwas anderes machen, als rein Kosten zu sparen. Alleine hilft dir nicht. Und da haben wir auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, dass wenn du so fokussiert bist auf, ich nenne es jetzt mal Mitarbeiter abbauen zum Beispiel, du nicht daran denkst, eine Zukunft wieder zu schaffen, in der du die Leute, die da bleiben, mitnimmst oder auch einen neuen Wettbewerbsvorteil landest, dann hast du so einen vicious circle dann irgendwann, ne? So einen Kreislauf, der immer dich nach unten ziehen kann. Und darüber philosophierst du ja ein wenig, aber in einer relativ kompakten Weise, wo du sagst, das ist sowohl von den Unternehmen, aber auch vom Staat her ein Risiko, was wir da fahren. Aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenstellen, was du dir dabei gedacht hast, dass du es geschrieben hast.
Der Grund, warum ich das geschrieben hatte, war, ich hatte mal irgendeinen Sportler, ich glaube, das war ein Tennisspieler, ein Interview gesehen von dem. Und der hat diesen schönen Spruch gesagt, es ist ein Unterschied, ob du versuchst, nicht zu verlieren oder ob du versuchst, zu gewinnen.
Play not to lose or play to win, ne? Heißt der, glaube ich, im
Exactly.
Original.
Ja, ja. Ganz genau, ganz genau. Und ich habe genau diesen Gedanken gehabt, dass wenn du versuchst, nicht zu verlieren, dann wirst du am Ende Nokia. Und wenn du versuchst, zu gewinnen, bist du natürlich mutiger. Und das war so meine Beobachtung bei vielen Unternehmen in Deutschland gerade, weil wir natürlich ein akademisches Land sind. Ja, in Unternehmensführung sind die meisten Leute dann eher die Denker und nicht die Fühler. Und das andere Thema ist, wir sind natürlich aufgrund unserer Historie und auch aufgrund unserer Demografie eher ein vorsichtiges Land. Also eher risikoavers. Und das siehst du jetzt in Unternehmen ganz besonders, weil die wirtschaftliche Situation jetzt nicht auf Wachstum gepolt ist gerade, sondern eher auf konservativ schauen und erstmal abwarten, abwägen. Ich dachte mir, hey Leute, gerade in dieser Zeit, in der sich so viel verändert, technologisch, demografisch, international, ist doch eigentlich keine Option, dass man jetzt paralyzed ist, dass man abwartet und guckt. Jetzt musst du doch gerade sagen, hey, ich will eigentlich gucken, wohin wollen wir, in welche Richtung wollen wir wachsen, wie wollen wir das machen und Leute abholen, inspirieren, begeistern, Mut machen. Du willst natürlich einerseits, das verstehe ich auch, ja, finanziell solide aufgestellt sein, aber du musst Mut haben. Und dieser Mut, der fehlt mir. Und das Ergebnis ist, dass ich bei diesem eigentlich relativ überschaubaren Post mittlerweile fast 500.000 Impressionen habe. Der wurde 15 Mal geteilt und es haben fast 1.000 Leute reagiert auf den Post, ne? Mit unzähligen Kommentaren. Und das zeigt ja, A, dass es viele Menschen gibt, die das irgendwie kennen, denen das irgendwie über den Weg gelaufen ist. Und B, dass vielleicht auch einige Leute meine Meinung teilen, dass sie sagen, hey, es kann nicht sein, dass wir jetzt hier mit dem Talent, das wir in Deutschland haben, mit der Infrastruktur, mit dem Engineering-Mindset, dass wir da nicht weiterhin den Anspruch haben, global eine Führung zu sein, sondern dass wir einfach zusehen dabei, wie andere Länder bold sind. Und das finde ich nicht akzeptabel.
Das ist ja ein wiederkehrendes Thema, was wir haben. Und Ich habe die Kommentare ja vielleicht nicht alle angeschaut, aber da war jetzt nicht so irgendwas, niemand, der dir groß widersprochen hat. Ne? Also ein bisschen mal andere Denkweise, aber ich habe jetzt keine Kontroverse in dem Sinne gesehen, dass du sagst, nicht wie bei dem Homeoffice-Thema, dass dir jemand komplett dabei widersprochen hat. Gibt es ein paar Ergänzungen, ein paar Fallbeispiele, die es da gibt. Und da frage ich mich aber nicht wissentlich, wo die Leute herkommen. Naja, da haben jetzt 500.000 Leute drauf reagiert oder haben es gelesen. Ne? Da haben 100 Leute Kommentare dazu geschrieben, die ja alle auch irgendwie, wenn ich mir das anschaue, CFO hier und CEO da und Senior Manager, wie auch immer, Rang und Namen haben. Ja, und irgendwie trotzdem ist das ja noch nicht durchdringend. Die Frage ist, sind wir an einem Anfang von einem Zyklus, wo das vielleicht besser wird, weil wir merken, da kommen jetzt mehr und mehr Menschen, die diesen gleichen Mindset, den du und ich teilen. Kommen die aber vielleicht nicht durch? Ja, ist das noch eine Tradition, die da ist? Oder ist das wirklich nur so eine ganz kleine Gruppe, die auch nicht repräsentativ ist, die gar keine Ursache ausmacht? Ja, weil das würde mich ja auch mal einfach von der Kultur, von der Gesellschaft aus interessieren. Sind wir auf einem guten Weg, dass es sich das jetzt ändert, diesen Mut, den es braucht? Oder ist es das Gegenteil der Fall? Und die Leute sagen zwar, ja, so müsste es sein, aber keiner macht was. Ne? Wie siehst du das?
Also ich würde vielleicht mal mit einer These reingehen. Die These ist, du brauchst, wenn du eine Atmosphäre ändern willst, eine kritische Masse an Menschen, die das mitmachen. Und ich würde gerne eine Frage anschließen. Wenn du jetzt an deine Zeit zurückdenkst, ich nehme jetzt einfach mal Roche, ja, du bist bei Roche reingekommen.
Reingeschlittert, ja.
Ja, und dann bist du über kurze Zeit eigentlich relativ schnell in diese Führungsrolle gekommen nach Penzberg und warst danach ja dann in diesem Leadership-Team oder in dieser Geschäftsführungsrolle als Head of, wie hieß die Rolle nochmal?
Arbeitsdirektor.
Arbeitsdirektor, genau. Ja. Und jetzt, ich kenne dich ja so ein bisschen und du hast ja Forward-Thinking-Mindset, ja? Und ich bin mir sehr, sehr sicher, ohne je einen Fuß in die Roche reingesetzt zu haben, du hast viele Dinge neu gedacht. Und jetzt frage ich mich, was passiert eigentlich, wenn ein innovativ denkender Andreas Schmitz dann da reinkommt und dann sagt, hey, warum machen wir das eigentlich so? Warum machen wir das nicht anders? Und ich würde mir denken, wenn du da alleine bist, mit dem Mindset reicht das nicht. Und ich glaube, das ist das Phänomen. Du hast sehr viele Leute in Deutschland, die jetzt versuchen, das Schiff gemütlich Richtung Rente zu segeln, ohne Sachen zu stark zu hinterfragen oder zu ändern und ohne auch zu viel Risiko einzugehen, weil High Risk ist High Gain, aber kann auch High Loss sein. Und ich glaube, das ist das Problem.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Bevor ich auf Roche eingehe und da meine Erfahrung, vielleicht einmal einen Sprung ein bisschen weiter zurück ins Studium. Warum? Weil da genau ein Phänomen dieser Art aufgetreten ist. Da ging es um ein Marketingkonzept für einen Handballverein zu machen. Und warum erwähne ich das? Weil nachher gab es mehrere Konzepte und was wurde gemacht? Es wurde ein Mischmasch von all diesen Konzepten gemacht, wo man gesagt hat, ja, irgendwie, wir nehmen das Beste von allen raus. Das heißt aber, man hat es verwaschen. Man hat dann im Grunde genommen eben kein richtiges Konzept mehr gehabt, was vielleicht auch polarisiert hat. Also ich weiß mir noch, unser Konzept war im Grunde alles oder nichts. Ja. Entweder klappt das super gut oder der Verein muss sich ein neues Logo ausdenken, so ungefähr. Ja, und da hat der Prof halt gesagt, nee, das kann ich nicht präsentieren. Ja. Das geht nicht, denn nachher geht das schief und dann stehe ich halt da. Und das ist auch das, was ich in der Unternehmenswelt sehe und auch, was ich bei Roche immer wieder gesehen habe, aber auch stellvertretend für andere Unternehmen. Wenn du groß bist, dann hast du natürlich auch entsprechend was erreicht, aber vielleicht auch einfach das Gefühl, viel zu verlieren. Und dann gibt es aber immer wieder einige dieser Leuchtturm-Menschen auch, die einfach sagen, ist mir doch total egal, wir machen das jetzt einfach mal. Ja? Und wenn du merkst, das ist glaube ich das Umfeld, was du beschreibst, wenn du merkst, dass solche Menschen da sind, von denen du vielleicht auch gar nicht gedacht hast, dass sie so sind, dann gibt das Aufwind. Ja? Ich möchte an der Stelle den geschätzten Kollegen Hagen Fundner mal nennen. Ja? Der Hagen, der Vertriebsleiter, ich habe oder GM des Vertriebspharma, vielleicht schon ein paar Mal davon erzählt, brillanter Typ irgendwie, ein bisschen einschüchternd am Anfang, aber wenn man ihm gesagt hat und gezeigt hat, dass man auch was kann, dann war das super. Ja, der hat einfach Risiko, ist er gegangen. Er sagte mir kann doch keiner was. Ich mache hier am drittmeisten Umsatz in der ganzen Firma. Warum mache ich das? Weil ich eben manchmal alles auf eine Karte setze. Ja, vielleicht habe ich dann keinen Job mehr, aber sorry, ja, ich habe genug verdient, darum geht's gar nicht. Und als ich das gesehen habe, der traut sich was und der hat auch viel zu verlieren. Ja? Da habe ich gedacht, ich mache das weiter so. Ich habe auch den Auftrag hier bekommen, das Ganze auf eine neue Schiene zu bringen. Und ab und zu kriegst du mal einen in die Fresse. Ne? Da geht das halt auch mal schief, was du vorschlägst. Habe ich auch ein paar Mal bekommen. Aber das ist so das Inspirierende, wenn du Leute siehst, die das machen, die vielleicht auch gar nicht diesen Auftrag haben, sondern von sich aus das tun. Das gibt Aufwind. Aber wenn der nicht da gewesen wäre, ja, dann weiß ich nicht, ob ich das immer durchgebracht hätte oder auch mal mich weitergetraut hätte. Ob dann nicht der erste Schlag, der Tiefschlag, der dann kam, mich mal ausgenockt hätte. Das könnte sein. Ja, ich kann es gar nicht genau beurteilen.
Finde ich total spannend, was du erzählst. Und weißt du, woran mich das erinnert? Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich ganz gerne Poker gespielt. Und wir haben dann so einen Pokerkoffer immer mitgenommen. Und wir haben einmal bei meinen Schwiegereltern gespielt. Und mein Schwiegervater ist ein Geschäftsmann und er ist ein sehr High-Risk-Guy. Und der hat dann während eines Spiels nach allen paar Minuten immer wieder All-In gemacht. Ich habe gedacht, was ist denn da los? Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Also All-In ständig würde ich auch nicht machen. Aber du hast ja diesen Small Blind und den Big Blind. Das heißt, du musst ja immer was setzen. Also wenn du auf Risikominimierung spielst, bist du irgendwann pleite. Das wollte ich nur sagen, das ist mir aufgefallen. Du musst eine Balance finden. Es gibt Phasen, da musst du aufpassen. Aber dann musst du Phasen haben, da musst du einfach reingehen. Und das ist ja im Sport genauso. Mir ist was aufgefallen. Vor einigen Wochen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gab es in USA bei einem Coldplay-Konzert eine Situation, wo ein CEO von der Firma ein Techtelmechtel hatte mit seiner, glaube ich, HR-Chefin.
Klar, immer HR.
Hast du gesagt. Und die wurden von der Kisscam eingefangen.
Ja, hab ich
und dann haben die sich so runtergeduckt. Ich meine, das war erstmal ein Fehler. Hätten die sich nicht weggeduckt, wäre das wahrscheinlich nie viral gegangen. Aber gut, die haben sich weggeduckt, ja. Und dann ist es viral gegangen und das war überall. Ja, du konntest gar nicht mehr dich dem entziehen. Aber jetzt kommt der Punkt. Ich fand es so geil, wie die Firma mit diesem Skandal umgegangen ist. Hast du das gesehen?
Das habe ich nicht mehr gesehen.
Jetzt halte ich fest. Die haben Gwyneth Paltrow, die Ex-Frau von Chris Martin, der Sänger von Coldplay, haben die angeheuert und haben sie zur Temporary Spokesperson gemacht von der Firma.
Okay,
halte ich fest, pass auf, es wird richtig geil. Die hat so eine todernste Aufnahme gemacht, aber natürlich war das Sarkasmus, ja. Die war in so einem sehr seriösen Office, ne? Also so ein Background-Bild mit so einem Regal und hat dann halt erzählt von diesem, ich glaube von dem Vorfall so ein bisschen, aber ist nicht auf die Person eingegangen, sondern hat dann erzählt, hat angefangen über das Produkt zu erzählen von der Firma. Ja, genau. Also was sie gemacht haben, ist ein Presse-Coup und haben die Gwyneth Paltrow engagiert und so getan, als wäre sie die Pressesprecherin. Und die hat einfach eine Aufnahme gemacht und geködert mit, die erzählt jetzt bestimmt was über diesen Vorfall und über die Ergebnisse daraus. Aber sie hat einfach nur über die Firma und über die Produkte erzählt. Und das ist natürlich auch so ein All-In-Ding, ne, wo man sagt, jetzt alles oder nichts. Und die haben das total genial gemacht. Und in diesem Fall muss man einfach sagen, manchmal wird, glaube ich, Risikofreude belohnt.
Das zählt darauf ein. Du musst, glaube ich, wissen, an welchem Punkt bringt es dir Schaden. Und manchmal weißt du es halt nicht. Da musst du vielleicht auch experimentieren und kannst das Risiko eingehen. Aber man muss vielleicht auch ein bisschen die andere Seite betrachten, dass du sagst, du kannst nicht immer, wie du sagst, du kannst nicht immer all in gehen. Das macht auch keinen Sinn. Es gibt Risiken, die du abschätzen musst. Das habe ich jetzt auch gelernt, ja, wenn du beim Unternehmen bist und da, das ist ein gut verdientes Unternehmen und dann geht mal was schief, ja, dann geht das in der Regel davon nicht unter. Sei denn, du machst wirklich wirklich Mist. Normalerweise sind die Risiken, die ja abgestraft werden, wo du sagst, da könnte man ein Risiko eingehen, da wird dann durchdiskutiert und diskutiert und eigentlich denkst du dir, hey, die Zeit der Diskussion ist teurer als als der Schaden, der entstehen könnte, wenn ich das jetzt hier mache. Und das wünsche ich mir, dass diese Diskussion halt aufhört, dass man da sagt, hey, pass auf, lass uns mal die Optionen gerade auf den Tisch legen und was ist denn das Risiko wirklich? Ja? Und dann kannst du gerne Worst-Case-Szenario an die Wand malen, aber das Worst-Case ist immer, die Welt geht unter, das ist es ja nicht. Ja? Der Realismus beim Worst-Case-Szenario, der muss auch irgendwo drin sein. Den Mut zu haben, den gilt es irgendwie zu beweisen. Ne? Und das ist das Umfeld, was man schaffen sollte, wo ich auch sage als Leader, ich möchte nicht Stille im Raum haben, wenn so Diskussionen kommen. Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht, dass bis zum aller geht nicht mehr durchdiskutiert haben, wenn eigentlich eine Chance dahinter besteht. Ja, dann wird meistens das Risiko mehr besprochen als die Chance, die dahinter steht. Und das Verhältnis würde ich gerne umkehren.
Ich würde dir gerne eine Frage stellen. Aber bevor ich die Frage stelle, würde ich gerne was mit dir teilen, was ich letztens jemandem gesagt habe zum Thema Leadership. Mich hat jemand gefragt, was ist in deinen Augen die vielleicht wichtigste Eigenschaft einer Führungskraft, eines Leaders? Und ich habe das schnell beantwortet aus dem Bauch raus und habe gesagt, die Fähigkeit, schnell Entscheidungen zu treffen, ne? Und hinter der Entscheidung zu stehen. Ich habe da folgendes Beispiel benutzt. Ich habe gesagt, also ich zeige dir das jetzt mit der Hand, unsere Zuhörer können es nicht sehen. Also gute Entscheidung, da habe ich die Hand jetzt ganz oben. Schlechte Entscheidung ist so ein bisschen drunter und keine Entscheidung ist ganz tief unten. Das heißt also, eine Sache, wie du sagst, ja, eine Sache nicht entscheiden, aussitzen, abwägen, tausendmal diskutieren, ist eigentlich das Schlimmste. Weil die wenigsten Entscheidungen, die du triffst, sind unwiederkehrbar. Du kannst viele Dinge ja noch korrigieren. Und jetzt würde ich dir gerne mal eine Frage stellen. Aus dem Bauch raus, also nicht zu lange nachdenken. Wenn du zwei Optionen hast, welche würdest du nehmen? Option A ist, häufiger was wagen mit dem Risiko, dass es schief läuft. Zweite Option, lieber öfter drüber nachdenken, aber dann sitzt es. Wie würdest du es machen?
Jetzt sprichst du mit dem, der sich hier selbstständig gemacht hat, nachdem er 20 Jahre lang in Corporate-Positionen war. Ich glaube, das ist sehr schnell beantwortet, dass ich momentan, und was heißt momentan, dass ich das Erste mache. Ja, ich diskutiere gerne mal, aber Entscheidungen treffen, habe ich das Gefühl, ich erkenne sehr schnell, wo kannst du wirklich noch was mit rausholen an Informationen, die hilfreich sind und wo gibt es das eigentlich nicht mehr? Wo ist das eine Scheinsicherheit, diese weitere Diskussion, Analyse? Ja, weil das ist ja häufig der Punkt, dass du nicht mehr der Grenznutzen an mehr Informationen und an besserer Qualität der Entscheidungen ist ja häufig gar nicht gegeben, wenn du das länger brauchst. Und das habe ich mir relativ früh schon angeeignet, weil ich auch da nicht so bedarft war, irgendwie dran zu sagen, da, Diskussion, ja, und dann können wir entscheiden. Und im Zweifel revidiere ich lieber nochmal die Entscheidung nach einem Monat, einem halben Jahr, wenn ich sehe, das funktioniert halt nicht. Das kannst du auch nicht jedes Mal machen, aber ich glaube, du siehst dann eher, war die Entscheidung, die du getroffen hast, gut oder war sie schlecht? Und dann ist es leichter, das zu korrigieren, als so lange zu warten, bis sie vielleicht besser ist oder besser gewesen wäre. Das weißt du ja auch nicht so genau. Und dann fällt es dir nämlich noch schwieriger. Stell dir mal vor, du hast ewig lang das analysiert und bist so sicher, dass das funktioniert. Und dann tut's das aber nicht. Und dann musst du es revidieren. Auch blöd. Ja? Dann stellst du nämlich deine ganze Konzeption und deine ganze Vorgehensweise auch in Frage, was dann vielen Leuten auch wieder noch schwerer fällt, letztendlich von einer schlechten Entscheidung umzuschwenken auf eine bessere Entscheidung, sondern wird wieder keine Entscheidung getroffen, nämlich das beizubehalten, was bisher läuft.
Vielleicht nochmal kurz der Schwenk zurück zum Post. Weil jetzt haben wir beide gesagt, es ist gut, eine Entscheidung zu treffen, die transparent zu machen, zu erklären. Eine Entscheidung könnte ja aber jetzt auch sein, dass ein CFO sagt, wir entlassen jetzt 10% der Belegschaft oder wir sparen ein oder wir kürzen hier und da. Das, was der Artikel ja sagt, ist, dass wir nicht nur Bottomline-Entscheidungen treffen sollten, sondern auch mutig sein sollten, Topline-Entscheidungen zu treffen für die Entwicklung von neuen Themen oder für das mutige Gehen in neue Märkte oder für die Kreation neuer Produkte.
Meine Reaktion darauf ist, ich habe das Gefühl, wir denken immer das eine oder das andere. Das ist für mich der Fehler. Der Fehler ist dabei zu sagen, wenn ich Geld sparen muss, dann tue ich das für einen bestimmten Zweck, nämlich den eigentlich woanders sinnvoll zu investieren. Nur Geld sparen, damit die Zahlen besser werden, Profitabilität höher werden oder ähnliches, ja, das ist irgendwie so Kurzschluss, wo ich denke, nee, das geht halt auf Dauer nicht auf. Ja. Ich muss mir doch einen Freiraum schaffen, um genau daran zu denken, ich spare Kosten für ein gewisses Ziel. Und das Ziel muss Topliner dann wieder sein. Ja? Es muss eine andere Struktur sein, ein anderer Businessgrund. Und das vermisse ich halt massiv. Ich meine, du weißt, ich habe gerade viel zu tun mit Unternehmen, die restrukturieren, also Personal abbauen und umbauen. Und ich hoffe immer, dass irgendwo in der Kette jemand sitzt, der da an die Zukunft denkt. Weil ich ja extrem viele Leute treffe, mit denen ich dann darüber spreche, über Vision, was sie jetzt damit anfangen, was jetzt der nächste Schritt ist, nachdem das dann vorbei ist hier mit den Abbauten, welche Skills sie dann brauchen. Und da gucken mich leere Augen an. Da kriege ich Angst. Ja? Nicht, weil die Leute so gruselig aussehen, sondern weil die keinen Plan haben dann dafür teilweise. Ich mache ihnen kaum einen Vorwurf, weil es auch nicht vorgelebt wird. Und das, wenn du sagst als Leader, was ist die wichtigste Eigenschaft, bin ich fast bei dir, eine Entscheidung zu treffen. Noch mehr würde ich das aber sagen, dass du es schaffst, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen Entscheidungen treffen und das auch vorwärtsgerichtet Entscheidungen treffen. Ja, das ist es. Die Leute müssen nach vorne denken und nicht blind, aber entscheidungsfreudig und zukunftsgerichtet.
Ich finde deine Antwort besser als meine. Ich übernehme die jetzt ab sofort. Also ein Leader ist der, der ein Umfeld schafft, in dem alle gerne Entscheidungen treffen und im gewissen Grad auch experimentieren, aber vor allem sich trauen, Verantwortung zu übernehmen für etwas, was vielleicht nicht der tausendmal bewanderte Pfad ist, sondern vielleicht was Neues ist. Ich teile auch deine Meinung mit, man kann ja sparen und trotzdem investieren. Und by the way, einige der Kommentare gehen ja genau in die Richtung, dass also solides Financial Management bedeutet, dass du eben Beinraum schaffst für neue Sachen. Aber weißt du, was ich auch sehe, ist die Fähigkeit, das eine mit dem anderen in einem Storytelling zu verbinden. Also banales Beispiel, eine Firma sagt, hey, wir sehen da und da eine tolle Opportunity, ist zwar nicht super sicher, Aber wer nicht wagt, der gewinnt auch nicht. Wir investieren da jetzt rein. Und weil wir dafür Gelder brauchen, nehmen wir sie von hier weg. Und so verstehen die Leute das dann auch. Dann verstehen die, okay, ich muss den Gürtel enger schnallen, da und dafür, weil wir dahin wachsen wollen, weil wir alle dahin wollen. Und das ist für mich wirklich eine vertane Chance, wenn man das nicht tut. Wenn man nicht sagt, hey Leute, wir wollen diese Themen machen, wir wollen in diese Märkte, wir wollen diese Leute einstellen, weil das ist ja das, was eigentlich Menschen bindet an eine Firma, weil sie sagen, da will ich auch mit.
Ja, und jetzt habe ich ein bisschen über Roche gesprochen, möchte das auch nochmal an der Stelle auch noch mitnehmen, dass da wurde es ja auch so gemacht zum Teil. Ja? Und ich komme aber gleich nochmal drauf, dass es ja auch nicht nur Vorteile hat, aber man sagt letztendlich einer guten, der Firma, die hat dann auch wieder gespart und dann sagt man, na, Moment mal, warum spart ihr? Ihr macht doch so viel Geld. Naja, ja, aber man weiß ja zukunftsgerichtet, so eine Firma lebt nur, Pharmafirma in dem Falle, wenn du investierst massiv in Forschung und da geht halt auch mal 1 Milliarde Euro in die Hose, weil du was aufs falsche Pferd gesetzt hast. Ja. Und dann wurde eben Gelder auch da umgeschiftet. Sie sagt, wir müssen hier sparen an den Corporate Functions, ja, HR, IT, Finance und so weiter, damit wir das in die Forschung stecken können. Ja. Oder Produktion muss effizienter werden, damit das in die Forschung gehen kann. Vollkommen richtig, diese Geschichte. Ich halte es auch weiterhin für richtig. Trotzdem wird es dir nicht überall gedankt. Wenn du jetzt in einem Bereich bist, der sparen muss, dann ist das eine andere Geschichte nochmal. Dann verstehe ich das, dass du hier sagst, naja, ja, ich verstehe das rational. Und trotzdem musst du deinem Team jetzt sagen, ey, einer von euch muss jetzt gehen. Und da fehlt es aber dann auch wieder an der Ausbildung der Führungskräfte zu sagen, naja, es geht nicht darum, dass einer jetzt von euch gehen muss, sondern wie kriegen wir diese Geschichte auch transferiert auf das einzelne Team? Ja, idealerweise schaffe ich es ja dann, effizienter zu werden oder irgendwas anders zu machen oder Aufgaben anders zu verteilen, sodass es dann nicht nur wirkt, wenn ich schmeiße einen raus und ihr müsst halt mehr arbeiten, sondern wir müssen anders arbeiten insgesamt. Das, glaube ich, das muss durchgehend sein. Deswegen die Geschichte nur auf der obersten Ebene, das ist schon mal gut, aber die muss ich dann auch runterbrechen, sodass es dann jeder im Grunde genommen in seinem Team auch wieder transportieren kann.
Ja, sehr schön. Und über das Thema Tell it like it is haben wir ja schon mal gesprochen, ne? Die wenigsten Dinge sind geheim in Firmen. Und da finde ich dann, einen Plan zu haben als oberste Führungskräfte, ne, und diesen Plan transparent zu machen und in diesem Zuge dann auch zu sagen, hey, wir haben ein paar Kostensparmaßnahmen, die gehören auch in diesen Plan rein. Das muss dann auch mit da rein. Und ich denke, die meisten Leute, die dann mitdenken, die verstehen das auch.
Aber nochmal auf deinen Post zurückzukommen, ich habe mir das ja auch jetzt als Unternehmer ab und zu mal gestellt, dann hast du eine Flaute irgendwo und dann müsstest du vielleicht irgendwas einsparen. Ich habe dann auch zu meinen Mitgründern gesagt, nee, wir machen genau das Gegenteil. Wir investieren jetzt, wir stellen jemanden ein, der uns beim Sales und beim Marketing hilft, weil es hilft ja nichts, wenn ich jetzt da irgendwas zurückschraube, weil wir brauchen einfach mehr Kunden. Es nützt nichts dabei. Und das haben wir dann gemacht und fairerweise muss man auch sagen, naja, irgendwann geht dir halt die Luft aus. Ja. Also gerade als kleines Unternehmen musst du dann schon nochmal sagen, das hat jetzt nicht gewirkt oder es wirkt erst längerfristig. Ja, und dann musst du dann doch irgendwo mal einen Einschnitt machen und vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen. Ja. Also deswegen, ich verstehe Kostensparen schon auch wieder zum Reinvestieren oder auch zu gucken, dass es, wie du sagtest, solide aufgestellt zu sein, hilft dir schon. Es ist nicht nur einfach blind, ich nehme einfach mehr Geld in die Hand und dann wird schon wieder alles gut. Das ist ja auch nicht. Ne. Also es muss schon mit Augenmaß passieren. Es sollte halt idealerweise, wie wir gesagt haben, in Kombination mit der Zukunftsgewandtheit, die dann Richtung Wachstum oder auch Richtung Neuausrichtung gehen sollte.
Das stimmt schon, aber bei mir kommt dann ganz, ganz starkes Gefühl auf. Und zwar, wenn du was machst, solltest du es richtig machen. Und richtig machen bedeutet für mich auch nicht kleckern, sondern klotzen. Und da kommt mir auch wieder das Beispiel von Garnett. Der ging da einfach in diese Halle rein und hat da irgendwie rumgestänkert. Ja, ich meine, wenn du auffallen willst, dann fall halt richtig auf. Mach's nicht halb. Und wir waren letztens mal irgendwo am Flughafen, ich weiß nicht mehr, wann das war, irgendwie vor einem halben Jahr mit den Kindern. Und da war, glaube ich, Alba Berlin, die Mannschaft, die war da irgendwo in der Lounge, die hat da gewartet. Wir waren dann auch da und die Kinder haben dann geguckt, oh Papa, guck mal, und so Trikot und die ganzen Sachen, die haben's gesehen. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, dann geh hin, red mit denen. Ja, nee, keine Ahnung. Habe ich gesagt, ey Leute, entweder ihr geht da jetzt hin und redet mit denen, konfrontiert die quasi, oder wir laufen da vorbei. Ich mache keine halben Sachen, ich introduce euch nicht. Entweder ihr wollt das oder ihr wollt's nicht. Und dann sind die hingegangen und am Ende haben die da Bilder gemacht, die haben die Schuhe unterschrieben, also die Alba Berlin-Spieler haben die Schuhe meiner Kinder unterschrieben, nicht umgekehrt.
Noch nicht. Komm noch.
Und ich finde, das fehlt, Andi, wirklich. Also ich brenne dafür. Man muss doch Sachen, wenn man sie machen will, richtig machen und nicht so halb verwalten.
Das stimmt. Jetzt so gegen Ende der Episode gebe ich dir aber noch eine zweite Kevin Garnett-Story, die okay, das vielleicht relativiert, aber lustig ist, wie ich finde. Weiß nicht, ob sie passt, aber egal. Also wir spulen ein paar Jahre vorwärts. Kevin Garnett ist 18 oder 19, als er in die NBA kommt. Einer seiner ersten Saisons. Immer noch so ein Schlags, ja, aber spielt eigentlich ganz gut. Die spielen das erste, wo war er? Minnesota, glaube ich, ne? Timberwolves. Und da spielt das erste Mal gegen die Chicago Bulls mit Pippen, mit Jordan natürlich und so weiter. Und sein Mitspieler, also Garnetts Mitspieler, mir fällt der Name gerade nicht ein, darf Michael Jordan verteidigen. Ja? Und die erste Halbzeit ist auch eigentlich ziemlich gut. Jordan nur mit 12 Punkten oder sowas. Und dann fängt Garnett an zu stänkern.
Ich weiß, das kommt.
Super, hey, du machst ihn fertig, der kann gar nichts gegen dich. Und spricht extra laut, also dass Michael Jordan das hört. Ja?
Ja.
Und der Mitspieler
sagt,
ja,
60.
Ja, halt die Klappe. Ja, der hört das und das ist nicht gut, wenn er das hört. Ja? Und ich habe extra keinen Trash-Talk gemacht. So, der kann gar nichts gegen dich. Und fängt Kevin Garnett, macht das groß mal auf. Und was passiert natürlich dann? Michael Jordan hört das, geht grinsend an ihm vorbei und sagt, ich glaube, er sagt sogar, I give you 60. Und ja, was passiert natürlich? Ja, der macht dem das Leben schwer. Und Kevin Garnett muss aushelfen irgendwo, ist total überfordert. Der Mitspieler ist total überfordert. Chicago Bulls gewinnen irgendwie mit 20, 30 Punkten. Und am Ende läuft Michael Jordan vorbei und sagt, ja, you never talk trash to the, was auch immer er gesagt hat, ja, to Michael Jordan. Und das war ihm eine Lehre, zu sagen, naja, vielleicht muss man an den richtigen Stellen den Mund aufmachen. An der Stelle war es falsch und hat er daraus gelernt, so ein bisschen. Ich glaube, er war einfach ein Trash-Talker, so dergleichen immer wieder. Ne?
Coole Story und für die Michael Jordan-Kenner, die wissen natürlich alle, nichts hat diesen Mann so angetrieben wie jemand, der gesagt hat, du kannst irgendwas nicht. Seine ganze Hall of Fame-Ansprache bestand ja nur daraus, dass er erklärt hat, wem er es alles heimgezahlt hat. Aber du kannst diese Story super nutzen, um nochmal dir klarzumachen, dass wenn du was machst, machst du es richtig. Ne? Wenn du auf den Court gehst und du willst es richtig machen und du spielst gegen Jordan, dann musst du eigentlich einfach deine Klappe halten und einfach dein Game machen, ne? Weil ja, alles Jordan. Andere hilft nicht.
Ja, exactly. Ja. Wenn du bei 30 hältst, alles gut. Nö, Hauptsache gibt dir nicht 60.
Ganz genau. Sehr schön. Andi, das war, glaube ich, eine sehr, sehr kurzweilige Episode. Wir nehmen nämlich schon 40 Minuten auf. Ja, ich danke dir für deinen Input und freue mich auf das nächste Wochenende.
Ich freue mich auch. Dann sehen wir uns und dann gucken wir mal, ob wir eine Folge aufnehmen. Auf jeden Fall werfen wir ein paar Körbe.
Das machen wir auf jeden Fall. Also, mein Lieber, see you.
Schönen Abend noch.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.